was stimmt, was stimmt nicht. Ja, es sind auch Fragen dabei, die mir immer wieder begegnen, die gefühlt jede Woche mindestens einmal auftauchen. So auch meine erste Aussage. Wieso dürfen wir WhatsApp im Büro nicht verwenden? Alle tun das. WhatsApp, was ist das? Messenger-Dienst. Jeder kennt ihn, zumindest vom Hörensagen. Der Großteil wird ihn wahrscheinlich verwendet haben. Es funktioniert halt einfach. Man kann wunderbar Gruppen erstellen. Man braucht einfach nur die Telefonnummer von der Person. Man kann Fotos hin und her schicken übers Internet. Ganz toll funktioniert. Ist einfach super. Ja, was ist jetzt WhatsApp? Gehört seit geraumer Zeit Facebook. Und gemäß allgemeinen Geschäftsbedingungen darf WhatsApp die Daten Facebook weitergeben. Was sind die Daten? In dem Fall saugt sich WhatsApp das komplette Adressbuch hoch und leitet das weiter. Also sprich, WhatsApp, Facebook und Co. haben mein komplettes Adressbuch von allen Personen, die so bei mir in den Kontakt liegen, ob die Person das will oder nicht. Teil 1 der Geschichte. Teil 2 der Geschichte. Facebook und WhatsApp sind amerikanische Dienste. Die am Dienstag eventuell da waren oder nachgehört haben, wissen schon, das ist so nicht ganz einfach mit US-amerikanischen Diensten. Weil selbst wenn die Daten grundsätzlich so keine bösen Verarbeitungen, Auswertungen, personenbezogene Werbung und ähnliche Dinge machen würden, bestünde immer noch das Problem der Massenabfragen durch US-Behörden, was dann kurz gesagt eine Datenverarbeitung wäre, die gemäß DSGVO so nicht stattfinden dürfte, weil es dafür einfach keine Rechtsgrundlage gibt, also zumindest keine europäische. US-Rechtsgrundlagen gibt es dafür genug, aber als EU-Bürger hat man in den USA praktisch keine Rechte. Was jetzt nicht ganz so toll ist, das ist so ein bisschen das Problem. Also warum sind Datenschützer normalerweise nicht ganz begeistert von WhatsApp, weil eben die Kontaktdaten ungefragt hochgeladen werden, das ist das eine. Und das nächste ist dann eben diese Massenabfragen durch US-Behörden, die komplett ohne Rechtsgrundlagen passieren. Besonderes Schmankerl, auch noch der sogenannte Cloud Act, mit dem wir Datenschützer jetzt seit einiger Zeit das Vergnügen haben, wo sich ein Unternehmen nicht mal mehr darauf beziehen kann, okay, die Daten liegen nicht mal mehr in den USA, sondern irgendwo in der EU auf einem Server, spielt es auch nicht mehr, sobald ich US-Unternehmen bin und eine US-Behörde möchte Daten von mir haben, dann gebe ich die raus. Die Kurzvariante der ganzen Geschichte. Also ja, WhatsApp datenschutzrechtlich kein unbeschriebenes Blatt, nicht sehr schön. Deswegen, auch wenn es alle tun, trotzdem ein Problem und ein Risiko aus Unternehmenssicht. Eine sehr schöne Aussage auch: Wir sind ja nicht Facebook und Google, das müssen wir doch nicht alles einhalten. Sehr beliebt bei einer Einführungsschulung DSGVO, taucht regelmäßig auf. Die DSGVO hat mittlerweile so einen Ruf als Dokumonster. Also sprich, ich dokumentiere und schreibe alles auf, was nur geht. Ich habe mein wunderbares Verfahrensverzeichnis, ich muss meine Einwilligung, meine Informationstexte aktualisieren, gemäß DSGVO halten, ich muss diverses an Verträgen haben und so weiter und so fort. Ja, die allgemeine Meinung, eben die DSGVO ist Facebook und Google geschuldet, weil die sind ja so böse und so grauslich und so furchtbar und halten sich nicht an Datenschutz, an Geheimnisschutz und an ähnliche Dinge. Das betrifft ja nur die. Ich als kleines KMU, als kleiner gemeinnütziger Verein, ich muss das ja nicht machen, weil ich war da ja nie gemeint. Ja, die DSGVO ist streng, das weiß ich. Die Aussage ist besonders gern kommen von Vereinen, NGOs, die Jugend Jugendliche, Obdachlose betreuen und sehr viel in diese Richtung eben machen. Was habe ich, wenn ich Jugendliche, Obdachlose und so weiter und eben diese sensiblen Personenkategorien betreue? Ich habe meistens nicht nur einen Namen, eine Telefonnummer und eine Adresse, sondern habe traditionell Gesundheitsdaten, Daten über Krankheiten, über psychische Krankheiten. Ich habe zum Teil Daten über eine sexuelle Orientierung, über eventuell Weltanschauung, ethnische Herkunft. Ich habe ganz, ganz viele wunderschöne, sensible Daten. Kurz gesagt, ja, ihr wart sehr wohl damit gemeint. Ihr habt besonders heikle Daten, die gehören entsprechend gesichert, die dürfen nicht in der Weltgeschichte herumfliegen. Also ja, ihr wart gemeint und ja, ihr müsst das alle machen. Eine meiner Erlebnisse eher im privaten Kontext: die Fotos meiner spinatverschmierten Dreijährigen sind so süß, die poste ich mal schnell. Ja, ich bin in sozialen Medien unterwegs, ich bin nicht immer stolz drauf, aber es ist ein Faktum. Was begegnet einem da? Diversestes an Fotos von kleineren und größeren Kindern, die manchmal vorteilhaft und manchmal weniger vorteilhaft sind. Von Selfies der Eltern mit den lieben Kleinen in dem süßen neuen Rockerl, über Essfotos, über alles Mögliche taucht da auf und begegnet mir. Ja, die Frage, die man sich an dieser Stelle als Elternteil vielleicht stellen könnte, sollte: würde ich so rein hausverstandsmäßig so ein Foto, spezial verschmiert, Kacke verschmiert, mit Eis, mit irgendeinem peinlichen Halloween-Kostümchen, nachdem es nächste Woche ansteht, würde ich das von mir selber auch posten? Nur so Hausverstand. Was ist jetzt rechtlich das Problem? Ein Foto ist schon ein personenbezogenes Datum. Ich sehe ein Gesicht, ich kann es zuordnen, ich habe den Namen von den Eltern und wenn ich die kenne, dann weiß ich meistens wohl auch den Namen der Kinder. Also ja, wir sind schon im personenbezogenen Bereich unterwegs. Im Privatbereich falle ich aber unter die sogenannte Haushaltsausnahme, das heißt, nur weil ich Daten verarbeite im privaten Kontext, also mein Fotoalbum habe, irgendwo mein Adressbüchlein, mein Kalender mit Mittagstermin, Vereinbarungen und ähnlichen Geschichten, muss ich mir jetzt grundsätzlich nicht an die DSGVO halten. Also könnte man sagen, okay, da fällt man dann raus, weniger das Problem. Anderes Kapitel: auch ein Kind hat Persönlichkeitsrechte. Das finden wir im Urheberrecht, unter anderem. Und es gibt auch eine Gerichtsentscheidung, wonach eine Mutter keine Einwilligung für die Tochter für die Veröffentlichung von einem Foto in einer Tageszeitung geben durfte. Das war ein bisschen eine heikle Geschichte, das war nicht einfach so irgendwie, da ist es um den Fenstersturz von einer Tochter in einem Kinderheim gegangen, es war dann auch ein bisschen geschildert, die Geschichte von dem Kind, ich glaube es war ein Krankheitsbild auch dabei, ist jetzt nicht ganz was, einfach nur ein Foto, sondern schon an und zusätzlich ein bisschen sensibel, aber es sagt schon mal aus, okay, ich kann nicht einfach die Einwilligung holen und dann veröffentliche ich einfach Fotos. Und auch als Mutter oder Elternteil oder sonstiger Erziehungsberechtigter kann ich das nicht einfach machen. Weil grundsätzlich eben Persönlichkeitsrecht in dem Fall ist ein höchstpersönliches Recht, das kann ich nicht abtreten, ich willige entweder selber ein oder niemand macht das. Das wäre mal die rechtliche Seite. Und noch was zum Thema quasi Hausverstand. Wie schon gesagt, einerseits würde ich das selber posten und andererseits, ich habe es nicht erst einmal gehört, dass dann die Kinder, wenn sie sich das erste Mal irgendwo anmelden, einloggen und sich mit den Eltern dann auf Facebook und Co. verlinken, dann einfach ihr blaues Wunder erleben, was die Eltern da so alles posten. So rauf, runter, den ganzen Tag, zurück bis zur Geburt. Kleiner Denkanstoß in die Richtung. War tatsächlich eine Frage: ist der Name des Haustieres meiner Patientin ein personenbezogenes Datum? Wer hat ein Recht auf Datenschutz? Eine lebende natürliche Person? wer fällt raus? Haustiere und Tote. Anschließend daran gleich auch eine schöne Aussage im privaten Kontext. Die Sterbedaten unserer Kirchenmitglieder dürfen auf gar keinen Fall im Gemeindebrief abgedruckt werden. Kurz zur Erklärung, wer den Kontext nicht so gut kennt. Gemeindebrief wird von Kirchen normalerweise abgedruckt, verschickt, hergegeben. Da tauchen so Dinge auf wie Veranstaltungen, was tut sie demnächst, Kürbisfest, Erntedank, Weihnachten, Nicolo etc., Hochzeiten, wer heiratet, wer kriegt ein Kind und auch eben, wer ist vor kurzem gestorben. Wie schon gesagt, beim letzten Bild, Tote haben kein Recht auf Datenschutz. Also jetzt so grundsätzlich mal kann ich schon abdrucken, dort wo es kritisch werden könnte oder wo ich mir das überlegen müsste, wenn Angehörige dadurch irgendwie negativ beeinflusst, betroffen sind. Nur im Normalfall wird es das nicht unbedingt sein. Also so ein Sterbedatum ist jetzt mal eher nicht das Problem. Fun Fact zu dieser Geschichte, ich habe das mit einem Bekannten diskutiert und die haben mir dann anhören können, wie ich dann gesagt habe, ja, Tote haben kein Recht auf Datenschutz. Du argumentierst ja mit Hausverstand. Na, es ist eigentlich ganz einfach, weil das steht so da. Was aus der Geschichte dann geworden ist, hätte mich zwar interessiert, ob die es dann sich durchringen konnten, sowas abzudrucken oder nicht. Hätte mich interessiert, habe ich leider dann nicht mehr rausgefunden. Ja. Ich glaube, zu Tracking Pixel hat es dann was Eigenes gegeben. Hintergrundgeschichte dazu, auch was ganz Nettes, ich war auf Wanderausflug und man hält mir dann die Informationspflicht für die Kundenkarte von irgendeiner Blumenkette unter die Nase. Da schau mal, du kennst sie ja da aus. Na gut, schauen wir mal, ich blätter das Ding durch, schau das an, was steht da so drin und auf den ersten Blick schaut es relativ sauber aus, als hätte sich da jemand was wirklich überlegt, weil es so ausschaut, wie es ausschaut. Das waren wirklich Rechtsgrundlagen und alles soweit schön drin. Ja, ich lese mir das Ding dann genauer durch und es ist auch dabei die Einwilligung für den Newsletter. Ich willige ein, einen Newsletter zu erhalten, bla 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 und so weiter und so fort. Okay, ich lese weiter. Und steht da, ja, und übrigens in unserem Newsletter ist ein Tracking-Pixel drin, der übrigens personenbezogen ist und generell und überhaupt. Und wenn du den Newsletter hast und kriegst, dann musst du damit leben und dann bist du damit sowieso einverstanden und generell und überhaupt. Und ich verkaufe meine Seele. Ja, schön. Ich weise dann darauf hin, in der Informationspflicht, also eben beim Unterwegssein, bei dem Wanderausflug, weise darauf hin, ja, das hast du aber schon gesehen, dass da ein Tracking-Pixel drinnen ist, wenn du den Newsletter haben willst. Was, wie, nein, Tracking-Pixel, wovon redest du? Hab dann mal erklärt, wie das funktioniert, dass der eben mitverfolgt wird, ob ich den Newsletter aufmache, ob ich dann was aufrufe und so weiter und so fort. Hat dann ein kleines Aha-Erlebnis verursacht, das dann doch mitverfolgt werden kann, was man da so aufmacht in dem Newsletter. Und meine rechtliche Meinung oder meine Überlegung war dann einfach, okay, ich kriege jetzt zwar ein Newsletter, wo Angebote drinnen sind, aber heißt es, dass ich da mein Surfverhalten, meine E-Mails oder mein E-Mail-Leseverhalten de facto mit an den Mann bringe? Ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Da wäre es eher notwendig gewesen, eine zweite Einwilligung dafür einzuholen, dass das mitverfolgt wird. Briefgeheimnis und ähnliche Dinge sei auch mal dahingestellt. weiß nicht, ob das Ganze so einfach ist, wie man sich das in dem Fall auch vorgestellt hat, obwohl ich muss sagen, wie gesagt, der Rest von der Informationspflicht war ganz okay. Sehr beliebter, regelmäßiger Diskussionspunkt in einer Firma. Wir springen jetzt wieder zurück in den Firmenkontext und quasi in meine Zeit als Beraterin. Die Mitarbeiterfotos müssen schon auf die Homepage, wegen dem persönlichen Bezug und so. Die brauchen wir unbedingt, die müssen da ganz wirklich hin und generell und überhaupt, und wir müssen sterben, da müssen die Mitarbeiterfotos hin, sowieso und überhaupt, und das geht nicht anders und unbedingt. Ja, wenn man das schon hinterfragt, macht man sich meistens einen Ticken unbeliebt, wieso da die Mitarbeiterfotos drauf sein müssen. Wenn man dann nochmal mehr nachfragt, ja, und habt ihr da eher Einwilligung dafür geholt, werden die Leute meistens ein bisschen blass ums Näschen oder wurden meistens ein bisschen blass ums Näschen. Das ist dann einfach so gemacht worden. Man hat dann eben einfach die Fotos da online gestellt und passt schon und interessiert ja eh keinen. Und ja, wenn ich da Mitarbeiter bin, das muss ja einfach sein. Inklusive Namen und E-Mail-Adresse und teilweise wirklich mit allem drum und dran, was man sich nur vorstellen kann. 3 Seiten weiter die Fotos von der Firmenfeier, idealerweise so mit einem Bier und Ähnlichem in der Hand, damit man anders so richtig schön menschlich rüberkommt bei der letzten Firmenfeier. Ja, Mitarbeiterfotos, ein allseits beliebtes Thema. Meine Herangehensweise bei sowas war einfach immer, holt euch die Einwilligung dafür. Was ist jetzt das Problem dabei, wenn ich die Mitarbeiter unterschreiben lasse, wo ein Foto überall auftauchen darf? Das Profilfoto auf der Teamseite von der Homepage oder auf Social Media auftreten oder sonst irgendwo. Lass ich die Mitarbeiter einfach aussuchen und aussuchen quasi, wo er da was haben will oder auch nicht. Und die Sache hat sich. So einfach sollte man meinen, ist es, war es nicht immer. Einwilligung ist sehr unbeliebt, die kann jederzeit widerrufen werden. Ich kann jederzeit sagen, ja, die Daten dürfen jetzt nicht mehr verarbeitet werden. Nehmt da sämtliche Fotos von der Homepage und von sonst wo runter. Will ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr, löscht es weg damit. Deswegen Einwilligung eben immer ein bisschen unbeliebt und schwierig und kompliziert. Ist mir dann eben begegnet, ja, können wir dann mit berechtigtem Interesse argumentieren. Ich bin eine Firma und eben wegen dem persönlichen Bezug und so, müssen die Fotos da einfach drauf sein. Ja, kann ich mal überlegen. Nur Persönlichkeitsrecht, mein Foto muss nicht überall auftauchen, kurz erklärt. Ich habe dann schon mit Kollegen diskutiert, die eben der Meinung sind, ja, berechtigtes Interesse geht schon, weil dann muss ich mir überlegen, wo soll das überall hin, in Verbindung mit welchen Verarbeitungen und so weiter und so fort. Ist das jetzt Erwachsener oder Kind oder Mitarbeiter oder sonst irgendjemand? Ja, das kann man schon irgendwie argumentieren. Ich würde es ehrlich gesagt nicht tun und würde mir da die Einwilligung einholen in dem Bewusstsein des Risikos, okay, kann nicht widerrufen werden. Ja, dafür holen wir uns dann einfach die Einwilligung. Ich glaube, hinter wieso dürfen wir WhatsApp nicht verwenden, der häufigste Satz, den ich gehört habe oder immer noch höre. Dafür holen wir uns dann einfach die Einwilligung. Ja, Gegenfrage, was wollt ihr denn überhaupt machen? Naja, dann überlegen die Leute meistens einfach, naja, ich habe da halt so meine Mitarbeiterdaten und ich muss ja eine Lohnverrechnung machen und eine Buchhaltung und den Kunden würde ich gerne ein Newsletter schicken und dann habe ich halt noch irgendwo eine Kundenkartei. Ja, dafür braucht man nicht alles eine Einwilligung. Dann schauen sie meistens ein bisschen verdutzt und verstehen nicht ganz, wovon ich rede. Ja, wir brauchen wirklich nicht für alles eine Einwilligung. Für Mitarbeiterdaten habe ich hoffentlich einen Arbeitsvertrag, dass ich die verarbeiten darf. Habe zum Teil eine Rechtsgrundlage im Urlaubsgesetz, Arbeitszeitgesetz und so weiter und so fort, wonach ich irgendwas verarbeiten muss sogar. Für Buchhaltung gibt es dann auch eine Bundesabgabenordnung, wo sogar drinsteht, wie lange ich was aufheben darf. Für Newsletter die berühmt-berüchtigte Einwilligung, Fotos detto. Dann dividiere ich auseinander, was ich wofür brauche. Und meistens bleibt nur ein ganz winzig kleiner Teil übrig, wo ich sage, okay, da brauchen wir jetzt tatsächlich eine Einwilligung, das geht nicht anders. Aber wie gesagt, immer wieder sehr beliebt. Dafür holen wir uns dann halt einfach die Einwilligung. Der kleine Bruder davon folgt, das soll sie uns dann halt unterschreiben. Kurze Umfrage, wer glaubt, das ist eine Einwilligung? Nein, interessant. Wer glaubt, das ist irgendeine Information, wo man halt unterschreibt, man hat es gekriegt? Okay, komplette Unschlüssigkeit. Es kann beides sein. Klassische Juristenantwort, kommt drauf an. Die Tendenz ist einfach zu sagen, okay, man lässt sich irgendwas unterschreiben. Ist ja grundsätzlich okay, DSGVO als Doku-Monster haben die meisten dann schon mitgekriegt, dass sie relativ viel aufschreiben, unterschreiben, dokumentieren, ablegen, kopieren und ganze Wälder lünchen muss. Ja. Nur da kommen jetzt eben zwei verschiedene Dinge zusammen. Das eine ist eben eine Einwilligung zu sagen, okay, ich lasse mir unterschreiben, dass ich das machen darf. Also sprich Einwilligung, ja, du darfst dieses und jenes mit meinen Daten machen. Oder quasi zu sagen, ich nehme zur Kenntnis die Informationspflicht im weitesten Sinne. Wie schaut das jetzt aus? Ich habe es mal versucht, quasi mathematisch darzustellen. Die Informationspflicht ist die Erfüllung vom Grundsatz der Transparenz. DSGVO, wer schon Berührungspunkte damit hatte, es gibt mehrere Grundsätze. Einer davon ist die Transparenz, dass die Betroffenen wissen, wofür werden Daten verarbeitet? Also ich als Mitarbeiter wurde zum Beispiel darüber informiert, es gibt eine Lohnverrechnung, der Betriebsrat kriegt Daten von mir, das Finanzamt kriegt Daten von mir, das wird aus diesen und jenen Gründen verarbeitet, mein Foto landet da und dort, ist auf einer Homepage oder auch nicht, im Intranet oder sonst irgendwo, nehme ich zur Kenntnis. Dass man dann sagt, okay, ich lasse mir unterschreiben von, bleiben wir bei dem Thema, von einem Mitarbeiter, Sie haben beim Eintritt ins Unternehmen gekriegt eine ganze Latte an Informationen, unter anderem eben die Informationspflicht gemäß DSGVO, wo drin steht, für welche Zwecke, also mit welchen Rechtsgrundlagen, mit welchen Aufbewahrungsfristen, an wen werden Daten weitergeleitet und so weiter und so fort. Gehen die Daten ans Ausland irgendwohin, speziell an Drittstaaten? Ja, relativ umfangreiche Informationspflicht, eben Grundsatz der Transparenz. Einfach nur, das mache ich. Einwilligung ist ein anderes Kapitel. Einwilligung ist eben eine Rechtsgrundlage. Es gibt mehrere zur Auswahl. Eben die Einwilligung, dann ich darf irgendwas aufgrund von einem Vertrag verarbeiten. Mit mir als Betroffenen, nicht mit irgendjemandem, sondern mit mir als Betroffenen. Ganz einfaches Beispiel. Ich bestelle ein Buch bei einem Online-Buchhändler und sage, ja, lieber Buchhändler, dieses und jenes Buch will ich haben, das schickst du mir dort und dorthin. Ich bezahle mittels Kreditkarte und ja, das war's. Wenn ich das Ganze jetzt aufgrund einer Einwilligung tun würde, dann könnte ich jetzt sagen, okay, das ist eine Einwilligung, die ziehe ich jetzt zurück und lieber Online-Buchhändler, du darfst meine Daten nicht verarbeiten, aber das Buch hätte bitte gern trotzdem. Ich weiß zwar nicht, was hinschicken soll, aber ja, die Brieftaube wird schon finden. Warum darf der Online-Buchhändler das tun? Er hat einen Vertrag, aufgrund dessen darf er meine Daten, also speziell meine Adresse, die wird er wohl brauchen, haben. Aufgrund dessen darf er sie verarbeiten. Ist der Online-Buchhändler jetzt in Österreich, hat er eben gemäß Bundesabgabenordnung eine 7-jährige Aufbewahrungspflicht für eben buchhalterische Dinge, sehr allgemein gesprochen. Da braucht er nicht meine Einwilligung dafür, dass er die Adresse hat von mir, damit er mir das Buch schicken kann. Anderes Kapitel wäre dann, wenn er mir ein Newsletter schicken will. Gibt dann einiges an Auswahl, also eben Gesetz habe ich schon kurz angesprochen. Bei sensiblen Daten ist es dann nochmal ganz speziell, das habe ich vorhin überhaupt vergessen zu sagen, da ist es relativ eingeschränkt oder eingeschränkt. Der Grundsatz ist eigentlich sogar, die Verarbeitung von, früher waren es sensible Daten, jetzt heißen es besondere Kategorien, personenbezogene Daten, weil sperriger geht es ja nicht mehr. Einfach Daten über Gesundheit, Sexualverhalten, über Religion, über Weltanschauung, über was ist noch, Gewerkschaftszugehörigkeit. Ja, das sollte das eigentlich sein. Ethnische Zugehörigkeit. Ja. Ist eben der Grundsatz, ist verboten und ich brauche eigentlich einen Ausnahmetatbestand, wonach ich die verarbeiten darf. Sehr kurz zusammengefasst, eben die Einwilligung, die berühmt-berüchtigte, oder Gesetz. Also da steht dann zum Beispiel drin, ich darf die Daten verarbeiten aufgrund von Arbeitsvertrag, Sozialversicherung, solchen Geschichten. Ja, klar, würde man jetzt mal sagen. Aber eben, das sind alles Rechtsgrundlagen, quasi verschiedene Möglichkeiten, aufgrund derer ich Daten verarbeiten darf. Wo es aber eben nicht darum geht, informiere ich drüber oder sonst was. Informieren muss ich ja grundsätzlich immer. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen, nur wenn ich das nicht tun muss. Wie kann man das Ganze jetzt quasi zusammenfassen? Die Informationspflicht, nur weil ich sage, das tue ich mit deinen Daten, ist keine Einwilligung. Das hat nichts mit Rechtsgrundlage zu tun, weil in der Informationspflicht sollte eigentlich drinstehen, ich verarbeite Daten aufgrund von einem Gesetz, aufgrund dem Vertrag mit dir, was auch immer. Und die Informationspflicht eben ist, selbst wenn ich mir die unterschreiben lasse, es ist keine Rechtsgrundlage. Es ist zwar schön, wenn ich dann quasi mir bestätigen lasse, ich habe zur Kenntnis genommen, aber es dient allein meiner Dokumentation und eben nicht dazu zu sagen, ich darf das. Das ist einfach nur die Info, ich tue das. Mit, eben wie gesagt, ich darf, das hat es dann herzlich wenig zu tun. So, und ich war jetzt anscheinend recht flott unterwegs, wie es ausschaut. Und jetzt gäbe es Zeit für Fragen, Wünsche, Beschwerden.
So, Saalmikros da und ich sehe auch schon eine Hand.
Was war dein persönliches Absurditätshighlight als Ausrede?
Puh, das ist schwer.
Oder die Top 3.
Die Top 3. Also da wo ich am meisten, ich töte sie alle, unterdrücken musste, war eben, das habe ich eh gehabt, da holen wir uns dann die Einwilligung. Es war wirklich immer noch, regelmäßig, Da holen wir uns... Nein, tun wir nicht. Und dann eben auch, wie gesagt, ein Favorite, den habe ich erst letzte Woche diskutiert. Da hat er allerdings etwas anders gelautet. Und zwar, ist WhatsApp wirklich so schlimm? Und habe dann meinen WhatsApp-Vortrag gehalten, warum das jetzt eigentlich ein Problem ist, warum und weshalb. Es ging darum, soll man es jetzt auf Firmenhandys verbieten? Das war der Kontext. Ich sage nicht, wie das ausgegangen ist, aber ja, ich habe, wie gesagt, meinen üblichen Vortrag gehalten. Was ist jetzt das Problem mit US-Diensten? Ja, überlege gerade, ob ich gerade noch irgendwelche Highlights gehabt habe. Aber ich glaube, die meisten habe ich dann eh, in irgendeiner Variante sind die meistens da irgendwie aufgetaucht.
Wenn du schon diese ganze WhatsApp-Problematik schon erläuterst, nennst du den Alternativen, die sie verwenden können? Ich weiß jetzt, also Signal oder was auch immer alles, oder selber Matrix-Server aufsetzen, und wie wird das angenommen?
Ich habe dann Signal erklärt und wie das funktioniert und wieso das gut funktioniert und eigentlich eine Alternative wäre. Die Leute wissen das dann einfach nicht. Dass es was anderes gibt, wie das funktioniert, was der Unterschied ist. Weil Signal, wenn man es installiert, es wirkt ja fast gleich. Die Funktionsweise ist praktisch das Server in Himmelblau. Also ein Laie versteht einfach nicht, was da im Hintergrund quasi passiert und was jetzt anders ist als bei WhatsApp, weil die Funktionalität einfach genau gleich ist. Wie wird es angenommen? Unterschiedlich. Teilweise kommt dann, ja, das hat ja keiner. Na, ändern wir das, das kann ja nicht das Problem sein. Teilweise, die WhatsApp-Diskussion war auch sehr beliebt bei Vereinen, NGOs, die mit Jugendlichen gearbeitet haben. Das war irrsinnig oft, dass die dann gesagt haben, die Jugendlichen haben das, sie verwenden das für alles. Und wenn sie quasi da als Betreuer ausschließen und sagen, nein, wir verwenden das jetzt nicht, dann quasi kappen sie die Verbindung zu den Jugendlichen.
Dann haben sie missverstanden, was Betreuer heißt.
Ja, wir haben es lang und ausführlich erklärt. Mein quasi Vorteil als Beraterin war halt einfach, dass ich gesagt habe, okay Leute, meine Funktion ist hier als Beraterin, ich muss euch darauf hinweisen, das ist ein Problem, das ist ein Risiko. Wenn ihr dann sagt, ihr wollt das trotzdem machen, ist es zwar scheiße, aber ich kann es nicht verhindern. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn man als Externer irgendwo reingeht. Ich kann ja zwar sagen, wie es richtig geht, aber ob sie es dann machen, steht halt auf einem anderen Blatt Papier.
Danke.
Das übliche Problem.
Ja.
haben wir weitere Fragen? Ja.
Wir hatten ja vorhin, dass man die Sterbedaten in diesen Gemeindeblättern nicht mehr publizieren darf. Wie ist denn bei Pfarrbriefen, wenn ich jetzt zum Beispiel Taufdaten reinstecke? Ich meine, die leben ja noch, also damit haben sie auch Rechte.
Die leben ja noch, damit haben sie Rechte, ja, sehr schön zusammengefasst. Kinder, ich bin wieder in dem Metier der Kinderdaten, also meistens Kinderdaten, also klassischerweise werden Babys, Säuglinge, Kleinkinder halt getauft bei uns. Kinderdaten, wie weit wird die verarbeiten, wie weit nicht. Also bei Fotos bin ich speziell heikel, weil das muss einfach nicht sein. Müsste man die Einwilligung holen von den Eltern? Theoretisch ja, aber eben wieder höchstpersönliches Recht. Kind selber müsste einwilligen, der kleine Säugling wird es wohl nicht tun können, die Eltern können nicht vertreten. Ich würde eher, ganz ehrlich, von Datenverarbeitungen, also von Verarbeitung von Kinderdaten, soweit es geht, irgendwie, ja, wenn es nicht sein muss und wenn ich nicht eher gesetzliche Grundlage habe, aber so diese Spaßverarbeitungen, ich nenne es mal pauschal so, ist halt wirklich die Frage, muss es sein?
Vielleicht dazu noch eine Sache, ja? Aber vielleicht ist das gerade der Grund, weil, also wenn man irgendwie Datenschutzgrundverordnung das Wort sagt, dann ist rundherum jeder, rollt nur mit den Augen, findet das ganz furchtbar. Ja? Also ich kenne das bei mir auch. Und jetzt mal dieses Beispiel mit diesem Gemeindeblatt eben. Ja? Also irgendwie, seit ich denken kann, gibt es diese Pfarrbriefe und es steht immer das Gleiche drin. Nämlich, wann ist die Messe, wann ist der Adventsbasar, wann wird getauft, geheiratet und gestorben.
Genau.
Ich
kenne sie alle.
Und so ein bisschen, und so ein bisschen ist, es hat ja auch was damit zu tun, man freut sich ja zum Beispiel, wenn man irgendwo lebt in der Gemeinde und dann sieht man, der hat halt Kinder, da ist die Taufe, dann geht man auch hin, einfach um die Eltern zu beglückwünschen. Wenn wir jetzt nämlich genau da sagen, das geht alles nicht mehr, was ja richtig ist, weil es sind ja Rechte. Aber das, da frage ich mich, wie dann die Akzeptanz des Ganzen der Bevölkerung am Ende ist und was müssen wir da vielleicht ändern oder anders machen, damit eben nicht es heißt, also die nehmen jetzt alles weg und das ist eigentlich nur alles Scheiße.
Ich kenne die ganzen Gemeindebriefdiskussionen zu Genüge und in Massen. Bin selber im kirchlichen Bereich aktiv, von daher, ich kenne sie alle. Eine Überlegung ist dann einfach, also ich bin jetzt in einer eher, ich sage jetzt mal, kleineren familiären Gemeinde aktiv, wo man sie einfach kennt. Da muss ich nicht den vollen Namen hinschreiben, Natascha Windels, Geburtstag am, vielleicht auch noch mit Alter dazu oder Geburtsjahr oder Ähnlichem. Es reicht oft wirklich schon, wenn da steht Natascha W. Die, die mich kennen, wissen es ohnehin. Ich muss ja da nicht alles hinschreiben. Und was dann eben dazu kommt im kirchlichen Kontext, bin ich eigentlich in den sensiblen Daten drin, weil wenn ich von meinen Mitgliedern schreibe, wird er quasi automatisch offengelegt, die ist bei uns Mitglied, die hat diesen und jenen Glauben. Macht es halt noch speziell schwierig. Ich meine, dass diese Dinge sehr alt und seit gefühlt Urzeiten so gelebt werden, ja, wie gesagt, ich kenne sie alle, also das weiß ich dann schon, aber eben, dass man die Dinge einfach reduziert und nicht alles mit Punkt und Komma ausformuliert, am besten mal ein Foto dazu und weiß ich nicht was. Ja, schwierige Diskussion, ja. Und man macht sie damit meistens nicht ganz beliebt. Aber es ist meistens, was ich so mitkriege, die Überlegung, dass man halt zumindest nicht den vollen Namen dann hinschreibt mit dem Geburtsdatum oder dass man es nur pro Woche clustert oder pro Monat oder ähnliche Überlegungen. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, dass man es bis sie reduziert und hübscher macht und nicht ganz ausufern lässt.
Bei der Kirchengemeinde halte ich eine Zustimmung sehr wohl für eine Möglichkeit, Möglichkeit, die zurückzurufen. In der Kirchengemeinde, man sollte sich gegenseitig kennen, dann lässt man sich das einmal klären, ich möchte veröffentlicht werden, möchte nicht veröffentlicht werden.
Ja, das geht natürlich immer, aber bei Kindern wird es halt da schwierig.
Wo ich immer öfter Schwierigkeiten, Diskussionen habe, sind bei Ärzten, die möchten, dass ich da unterschreibe und dann versuche ich Ihnen zu erklären, dass ein Vertrag zustande kommt, dadurch, dass ich zu Ihnen hingehe. Und der Vertrag meiner Meinung nach beinhaltet auch die sensiblen Gesundheitsdaten, weil deswegen gehe ich ja dahin. Und natürlich darf er die Gesundheitsdaten dann auch einspeichern. Und er muss sie der Krankenkasse melden, damit er die Kohle sieht. Insofern würde ich sagen, da haben wir eine gesetzliche Vorschrift, da haben wir ein Vertragsverhältnis.
Ja,
es sollte ausreichen, oder?
Ja, also grundsätzlich ja. Also alles, was Name, Adresse betrifft, ja, Vertragsverhältnis, das ist okay. Nur für sensible Daten gibt es eben diesen Tatbestand des Vertrags nicht. Was ich aber dann drin habe im Artikel 9, ist eben genau das, Gesundheitsversorgung. Das steht wirklich explizit drin. Eben Artikel 9, welche besonderen Kategorien gibt es, eben unter anderem Gesundheitsdaten. Einwilligung geht non an, nur das wird der Arzt nicht brauchen. Aber eben, ich glaube Liter H ist es, wenn man jetzt nicht alles täuscht, wo dann eben drin steht Gesundheitsversorgung, Arbeitsmedizin, da sind ein paar Sachen zusammengefasst, dafür darf er es verwenden. Er darf es natürlich auch an Krankenkasse weiterlagen, dafür gibt es eine andere gesetzliche Grundlage, das ist vollkommen okay, da braucht keine Einwilligung, außer wenn wir ihn an einen Newsletter schicken, Blutuntersuchung, jährliche Blutuntersuchung oder so irgendwas. Für das wird er es wohl brauchen, aber so dafür, dass sie hingehen und sagen, ich habe Bauchweh, Ohrenschmerzen, was auch immer, braucht er keine Einwilligung. Vorsicht, aber was momentan in ist, was allerdings von der Datenschutzbehörde schon gekippt wurde, eine Einwilligung, dass Daten, also dass Daten per E-Mail ausgetauscht werden dürfen. Also quasi eine Einwilligung für eine unverschlüsselte E-Mail-Übermittlung von meinen Gesundheitsdaten, Befunden, was auch immer. Nein, geht nicht. Das hat die Datenschutzbehörde schon gekippt, da gibt es eine Entscheidung dazu, dass das nicht geht. Festzulegen, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen, also welche Datensicherheitsmaßnahmen zu treffen sind, gehört irgendwas verschlüsselt, gehört irgendwas passwortgesichert, gehört irgendwas nur bestimmten Leuten zugänglich gemacht und nicht dem kompletten Unternehmen. Das muss ich mir überlegen, kurz gesagt, als Unternehmen, als Arzt, als was auch immer. Da kann ich nicht einfach sagen, ja, lieber Betroffener, du bist eh einverstanden, wenn das überall herumkugelt und jeder Zugriff hat und grundsätzlich und überhaupt und ich schicke das jetzt in der Weltgeschichte herum, stelle es ins Internet und mache damit, was ich will. Das geht nicht, auch nicht mit Einwilligung.
Auch nicht auf Google Drive.
Genau, und auch nicht auf Google Drive. Danke für den Hinweis.
Ich habe schon öfter das Argument gehört, wir geben die Daten ja eh nicht weiter. Wie oft hast du das schon gehört? Weil ich frage dann immer nach, warum das dann besser ist und bekomme dann im besten Fall immer die rekursive Antwort, ja, wir geben sie ja eh nicht weiter. Hast du das schon mal gehört oder wie oft?
Ich habe es sehr oft gelesen. Gehört weniger. Ich habe es tatsächlich in irre vielen Datenschutzerklärungen, Informationspflichten, was auch immer, gelesen meistens. Worum... Meistens ist die Intention dahinter zu sagen, so quasi, ich mache nichts Böses damit, die Daten bleiben bei mir und ich passe auch gut darauf auf. Wenn man das meistens dann hinterfragt oder dann die Infrastruktur von dem Unternehmen kennt, kommt man dann drauf, die Herrschaften verwenden Google Docs, um bei dem Beispiel zu bleiben. Die Herrschaften verwenden Office 365, die Herrschaften verwenden WhatsApp für die unternehmensinterne Kommunikation. Ja, das wäre dann schon eine Datenweitergabe und über die müssten wir schon informieren, weil wenn meine Patientendaten in der WhatsApp-Gruppe des Arztes landen, das ist dann schon eine Weitergabe, bitte. Das ist jetzt sehr überspitzt und das habe ich Gott sei Dank auch noch nicht gehabt in der Extremform. Aber das ist meistens dann so die, ja, die Daten bleiben bei mir. Na, in dem Fall dann ist es aber nicht. Und meistens hat man eben im Hintergrund eine Infrastruktur, die genau das tut, dass irgendwo Daten weitergegeben werden. Teilweise fehlt dann auch das Verständnis, oder eben auch, um bei dem Ortsbeispiel zu bleiben, die Daten werden nicht weitergegeben. Nein, wird es aber hoffentlich der Gebietskrankenkasse weitergeben für die Verrechnung oder für sonstige Leistungserbringungen, wenn ich von der Kasse irgendeinen Kostenersatz oder sonst irgendwas haben darf. Sie wollen damit einfach nur ja, beruhigen und irgendwelche Pseudofloskeln durch die Gegend schmeißen. Also die, ja, es ist unnötig, man kann es schenken, kurz gesagt.
Eine Anmerkung, wenn ich darf. Ich habe in den Beratungen als Nicht-Jurist mit gefährlichem Halbwissen, das sind ja die ganz schlimmen, habe ich immer wieder genau den Fall gehabt, dass die Unternehmen ziemlich am Anfang irgendwie nach Möglichkeiten suchen oder Gründe vorbringen, warum genau jetzt in ihrem einen Fall die Datenschutzgrundverordnung doch nicht gilt. Und das ist immer auch irgendwie so schön. Und was mir immer wieder erfreut, wenn ich Datenschutzerklärungen lese, ist der, glaube ich, häufig verwendete Satz am Anfang, uns liegt die Verarbeitung ihrer Daten, die sichere Verarbeitung ihrer Daten besonders am Herzen. Und das ist immer so schön.
Wenn es so anfängt, weiß man schon, da kommt nichts Gutes mehr hinten nach.
Also ich habe noch keine DSE gesehen, die so beginnt und gut endet. Es geht immer schlimmer aus, oder?
Ja, also meistens, wenn man so irgendwas liest, von wegen, uns ist der Schutz ihrer personenbezogenen Daten besonders wichtig und diverseste Brüder und Schwestern davon, man kann eigentlich aufhören zu lesen. Ist so.
Ich glaube, das ist fast ein sehr nettes Schlusswort. Schon, oder? Dankeschön, Natascha. Ich habe ja gerade vorher gesagt, ne, wir laden uns hier nur die coolen Juristinnen und Juristen ein. Ne? ganz großen Applaus nochmal. Ihr hattet es ja gerade schon, als ich hochgegangen bin, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr.